Träger. Herzlich willkommen zum Herrengedeck auf Radio Free FM.
Herrengedeck. Fußballkultur. Mit Musik.
Das Herrengedeck auf Radio Free FM am Sonntagabend. Hier seid ihr richtig. Ja, und ich weiß, es ist WM in Brasilien. Aktuell läuft auch das Achtelfinalspiel Holland-Mexiko. 0:0 steht es zur Halbzeit. Ihr dürft es auch ruhig weiterschauen. Stellt halt einfach den Ton ab. Bleibt mit den Augen am Fernseher, aber mit den Ohren bei mir und bei Radio Free FM. Hallo zusammen. Ich möchte meinen Blick heute auf eine andere WM richten. Nicht auf die aktuelle, sondern auf jene vor 60 Jahren in der Schweiz. Am 4. Juli 1954 wurde die deutsche Fußballnationalmannschaft zum ersten Mal Weltmeister. Dabei war das deutsche Team als krasser Außenseiter ins Finale gegangen. Endspielgegner Ungarn hatte seit mehr als 4 Jahren kein Spiel mehr verloren und galt als das Maß aller Dinge im Weltfußball. Doch nach 90 umkämpften Minuten im Berner Wankdorf-Stadion hieß es am Ende 3:2 für Deutschland. Rahn hatte kurz vor Abpfiff aus dem Hintergrund geschossen. Das Wunder von Bern war geboren. Das Wunder bezeichnete nicht alleine den sportlichen Erfolg der Mannschaft, sondern auch die gesellschaftliche Bedeutung für ein immer noch im Wiederaufbau befindliches Land. Von Historikern wird der Gewinn des WM-Titels 1954 in der Schweiz gerne auch als die eigentliche Gründung der Bundesrepublik bezeichnet. Zum 60. Jahrestag, heute Abend im Herrengedeck, das bekannteste aller Fußballwunder, das Wunder von Bern. Auf der Homepage des Deutschen Fußballbundes DFB, da findet man einen Text des Historikers und Autors Udo Muras und er schreibt dazu: WM 1954, das Wunder von Bern. Die 5. Weltmeisterschaft war für die FIFA ein in vielerlei Hinsicht bemerkenswertes Turnier. Nie fielen mehr Tore und der Veranstalter machte ein sattes Plus von 2,75 Millionen Franken. Erstmals musste der Weltverband nicht auf Battletour gehen, um die 16 Teilnehmer in die Schweiz zu locken. Ohne gegen einen Ball getreten zu haben, nahmen die Ungarn an der WM teil. Qualifikationsgegner Polen zog angesichts der Aussichtslosigkeit zurück, was man sogar verstehen konnte. Seit 14. Mai 1950 war die Elf um Major Ferenc Puskas von Sieg zu Sieg geeilt. 1952 holte sie Olympiagold und im November 1953 stürmte sie mit einem furiosen 6:3 als erste kontinentale Mannschaft überhaupt die britische Fußballfestung Wembley. Die Ungarn waren bei den Buchmachern der Weltmeistertipp schlechthin, Quote 3,5:2. Ja, und ausgerechnet diese Wundermannschaft, die im Schnitt 4,3 Tore schoss, wurde den Deutschen, die sich gegen das damals eigenständige Saarland und Norwegen ungeschlagen qualifiziert hatten, zugelost. Die Herberger Elf war nur 9:1 Favorit, also krasser Außenseiter. Der Nürnberger Max Morlock hatte schon einen Italienurlaub gebucht, der mit dem Viertelfinale begonnen hätte. Als das deutsche Team am 11. Juni in grünen DFB-Anzügen in Karlsruhe den Zug nach Basel bestieg, sprach auch niemand vom WM-Titel. Die Zöllner an der Schweizer Grenze fragten die Reisegesellschaft beinahe mitleidig: Was wollt ihr denn in der Schweiz? Ihr habt doch nicht etwa vor, die Ungarn, Brasilianer oder Urus zu schlagen. Und als der Kicker am 14. Juni erschien, titelte er: Hoffen wir auf ein Wunder. Und das mit 22 Amateuren, denn eine Bundesliga gab es noch nicht, Profispieler daher ebenso wenig. Die WM-Teilnahme bedeutete für etliche Spieler vor allem Verdienstausfall. Sie mussten zeitweise unbezahlten Urlaub nehmen, 10 Mark Tagesgeld waren ein schwaches Trostpflaster. Zusatzeinnahmen gab es nicht. Keiner hatte einen Werbevertrag, geschweige denn eine Schallplatte besungen. Der Starkult um Fußballer war noch nicht erfunden und nur über Kapitän Fritz Walter war schon eine Biografie erschienen. International war diese Mannschaft mit im Schnitt 6,7 Länderspielen ein unbeschriebenes Blatt. Der Chef, wie Herberger im Team genannt wurde, suchte sich seine Kandidaten aus den 4 Regionalligen zusammen und fuhr mit seinem Opel Olympia unermüdlich an den Wochenenden durch die Lande. Anders konnte er ihre Form nicht überprüfen. Bewegte Fußballbilder gab es nur im Kino, kleine Ausschnitte im Rahmen der Wochenschau. Mai zog Herberger die Spieler erstmals zusammen, doch ohne Ball und Hütchen. Im Schwarzwald sollten sie entspannen und sich besser kennenlernen, bei Minigolf und Wanderungen mit Versteckspielen. In München-Grünwald brachte Herberger sie konditionell auf die Höhe, bis zu 3,5 Stunden am Tag wurde trainiert. Herberger reduzierte den Kader dort von 30 auf 22 Spieler. Von den 22 Männern, die in den Zug nach Basel stiegen, wussten mindestens 9, dass sie nur Statisten sein würden, zumal Auswechseln verboten war. Aufgebäumt hat sich keiner. Herberger war ein großartiger Psychologe, der es mit Genialität verstand, 22 Spieler unter einen Hut zu bringen, lobte der Fürther Karl May später das Klima. Sie bezogen Quartier am Thuner See im idyllischen Örtchen Spiez. Um diese ruhige Unterkunft wurden die Deutschen beneidet. Die Wahl war kein Zufall. Im Auftrag von Herberger war der 9-malige Nationalspieler Albert Singh im Frühjahr auf Quartiersuche gegangen. Als Trainer von Young Boys Bern kannte er den Hotelier des Belvedere und überredete ihn, die Deutschen aufzunehmen, was nicht leicht war. Sein Haus hatte holländische Stammgäste und wegen des noch keineswegs überall verwundenen Krieges befürchtete er Komplikationen. Singh setzte aber Herbergers Willen durch und so kam Spiez zu seinem heute schon mythischen Geist. Die Zimmerbelegung folgte mit Bedacht. Herberger legte nach Möglichkeit immer 2 Spieler eines Mannschaftsteils zusammen, so dass sie sich bis in die letzten Träume hinein noch fachlich unterhalten können, wie Fritz Walter später süffisant berichtete. Er selbst bekam mit dem positiv verrückten Essener Rechtsaußen Helmut Rahn in Zimmer 303 einen Partner, der vom Naturell her das krasse Gegenteil war. Spaßvogel Rahn sollte Kapitän Walter aufbauen, der nach der 1:5 Niederlage der Lauterer im Meisterschaftsfinale gegen Hannover frustriert angereist war. So folgte alles einem Plan. Der Chef regierte mit sanfter Strenge. In Zimmer 313 am Ende des Ganges schien er alles mitzubekommen, was auf der Etage vor sich ging. Als sich die Lauterer Ottmar Walter und Werner Liebrich eines Abends zu später Stunde im Zimmer noch eine Flasche Bier gönnen wollten, schaute Herberger herein, noch ehe sie einen Schluck genommen hatten. Er wünschte nur freundlich, lasst euch schmecken, Männer. Es kann doch nicht wahr sein, seufzte Ottmar Walter. Auch, dass die Spieler im geheimen Abkommen mit dem Barkeeper ihr Feierabendbier aus Milchgläsern tranken, durchschaute er bald. Na Männer, trinkt ihr wieder euer Milch, sagte Herberger dann und lächelte wissend. So zumindest hat es Osteckel erzählt. Es war, wie der Spiegel schrieb, eine sanfte Tyrannei und sie führte zum wohl größten Erfolg des deutschen Fußballs. Damit war auch aufgrund des eigentümlichen Modus nicht zu rechnen. Deutschland wurde in seiner Gruppe nebst Punktelieferant Südkorea nicht gesetzt und musste nur gegen Ungarn und die Türkei spielen. Ein Sieg im Auftaktspiel war daher nötig und er gelang. Wer das 4:1 sehen wollte, musste nach Bern kommen. Das gerade erst in Mode kommende Fernsehen übertrug nicht, das Radio nur die zweite Halbzeit. Am nächsten Morgen kamen 500 deutsche Fans zum Training und feierten die Helden und holten sich Autogramme, soweit es der Dienstplan gestattet, wie Herberger vermeldete. Vor dem nächsten Spiel in Basel gegen die Ungarn, die Südkorea mit 9:0 verputzten, schonte Herberger 5 Stammspieler und riskierte eine hohe Niederlage. Ihm ging es nur um das sich anbahnende Entscheidungsspiel gegen die Türken, doch 20.000 Deutsche unter den 65.000 sahen das anders. Sie wollten einen fairen Kampf mit der Übermannschaft sehen. Die Partie war das einzige Vorrundenspiel, das schon vor der WM ausverkauft gewesen war und ausgerechnet da spielte Deutschland nur mit halber Kraft. Am Ende stand die bis heute höchste deutsche WM-Niederlage, ein unerhörtes 3:8. Herberger sagte vor der Presse, ich kann mir denken, dass nun Vorwürfe kommen. Was aber hätte man gesagt, wenn die beste deutsche Mannschaft verloren hätte? So werden wir alles tun, unsere Chance aufs Viertelfinale zu nutzen. Seinen Plan mit der B11, den hatte Herberger dem DFB übrigens schon im April schriftlich mitgeteilt. Die empörte Öffentlichkeit wusste das nicht. Der Briefträger brachte nun tagelang etwas andere Fanbus nach Spiez. Herberger wurde zum Rücktritt aufgefordert oder gleich dazu, sich aufzuhängen. Nur der Kicker hatte Verständnis für das Täuschungsmanöver und die Freistunde der Stammformation. Noch einmal, als Deutscher musste man froh sein, dass sie geschont wurde und zusehen durfte. Nun also wieder gegen die Türken, die nach ihrem 7:0 Schützenfest gegen Südkorea punktgleich waren. Das Torverhältnis spielte damals keine Rolle. Psychologe Herberger verlasen der Kabine einige der bittersten Briefe aus der Heimat, um die Solidarität der Spieler mit ihrem Chef zu verstärken. Die Türken hatten trotz des 1:4 eine Woche zuvor ihre Gelassenheit bewahrt und ließen sogar einen deutschen Reporter mit der Reserve trainieren. Sie stellten ihn ins Tor. Hochmut kommt eben vor dem Fall und diesmal war er besonders tief. In Zürich gewann Deutschland A unter den Augen von Schauspieler Hans Albers mit 7:2 und Max Morlock brachte sich mit 3 Toren selbst ganz wesentlich um seinen Italienurlaub. Denn nun ging's ja weiter. Und zwar gegen die Jugoslawen in Genf. Im Viertelfinale standen auch fast alle Favoriten. Brasilien, Ungarn, Uruguay, Österreich und England. Durch das 2:0 im Viertelfinale gegen die Jugoslawen war Toni Turek der einzige Torhüter, der in der Runde der letzten 8:0 spielte. Vor dieser Partie fasste Herberger erstmals Vertrauen zu Helmut Rahn, den er Schalkes Bernie Kloth auf Rechtsaußen vorzog. Es war ein Glücksgriff, denn Rahns Tor zum 2:0 entschied die Zitterpartie. Allgemein wurde der deutsche Sieg als glücklich bezeichnet, was die Anhänger nicht davon abhielt, die Helden vom Platz zu tragen. Noch in der Nacht wurden die Halbfinallose gezogen. Deutschland traf am 30. Juni auf Österreich. An diesem Tag wurden die Helden von Bern geboren. Erstmals überhaupt spielte die kommende Weltmeisterelf. Verteidiger Jupp Posipal war nach seinem freiwilligen Verzicht gegen Jugoslawien wieder im Team für den Hamburger Fritz Laband. 57.418 Zuschauer sollten an diesem Tag die vielleicht beste Vorstellung einer deutschen Mannschaft bei einer WM sehen. Sie waren kein Favorit, aber sie glaubten an sich. Bezeichnend, dass sich Werner Kohlmeier noch 10 Minuten vor dem Anpfiff in aller Ruhe zu rasieren begann. Nach dem Wechsel regnete es Tore, die meisten für die in Grün antretenden Deutschen. Das sagenhafte 6:1 war auch in der Höhe verdient. Verbandspräsident Peko Bauens jubilierte: Das ist der größte Tag in der Geschichte des DFB. Ja, und im Finale, da warteten dann wieder die Ungarn, der scheinbar übermächtige Vorrundengegner, hatte auch Titelverteidiger Uruguay mit 4:2 eliminiert. Allerdings erst nach Verlängerung. Ohne Puskas, der sich beim 8:3 gegen Deutschland verletzt hatte, lief es eben nicht so rund. Dennoch schrauben sie ihre Serie auf 32 Spiele ohne Niederlage. 28 davon waren Siege bei 144:33 Toren. Dass sie das Finale gewinnen würden, das stand für die Heimat außer Frage. Eine Sonderbriefmarke für die kommenden Weltmeister war bereits gedruckt und hinter dem Budapester Nebstadion wurden die Sockel für 17 überlebensgroße Denkmale errichtet. Sie stehen noch heute da als Mahnmal für sträflichen Leichtsinn. Eine ungarische Zeitung hatte eine Weltmeisterseite vorproduziert. 15 Porträts der Ungarn, je 6 cm hoch, darunter die Deutschen, nur halb so groß. Aber alle hatten sie ihre Rechnung ohne Sepp Herberger gemacht, der sein Wunder nun konsequent zu Ende plante. Er schickte Albert Singh ins Hotel der Ungarn nach Solothurn. Er schrieb alles auf, was wir aßen, wann wir tafelten, wann und wie wir trainierten und wann wir zu Bett gingen, ob allein oder nicht und was wir abends tranken, berichtete Julia Loran später. Sogar eine Filmrolle vom 6:3 der Ungarn 1953 in Wembley wurde organisiert, damals ein echtes Kunststück, und den Spielern vorgeführt. Am Spieltag inspizierte Herberger schon morgens den Rasen und ließ sich sogar von einem kleinen Autounfall nicht davon abbringen. Er nahm einen anderen Wagen und fuhr schon Stunden vor dem Anpfiff ins Wankdorfstadion. Außerdem setzte er buchstäblich auf die Wetterkarte und hoffte auf Regen, auf Fritz-Walter-Wetter. Für den anderen Fall hatte er bereits ernsthaft erwogen, den Rasen sprengen zu lassen. Doch nach seinem Anruf bei der Wetterwarte, die Dauerregen im Gebiet Südbaden und der Schweiz verhieß, nahm er davon Abstand. Als der große Tag des Finales kam, kam auch der Regen, wenngleich mit Verzögerung. Morgens um 9 klopfte Werner Liebrich noch aufrichtig besorgt an Zimmertür 303 im Hotel Belvedere und stellte im Pfälzer Idiom fest: Na Friedrich, was meinst du jetzt? Guck mal, der Planet, wie er sticht. Sein Kapitän antwortete: Kleiner, Es ist ja noch früh. Das Wetter wird schon noch nach Wunsch. Er sollte recht bekommen. Als erster merkte es Max Morlock beim Mittagessen. Die kommenden Weltmeister saßen gerade über ihren Brathähnchen, wie vor allen Spielen, als der Nürnberger ausrief: Friedrich, es regnet. So wurde es von Fritz Walter in seinem Buch 3:2 festgehalten. Wir müssen es also glauben. Er stürzte sofort auf die Veranda und genoss das Schauspiel. Jetzt ist alles klar. Nichts kann mehr schiefgehen. Doch danach sah es zunächst nicht aus. Trotz Dauerregens lag Deutschland schon nach 8 Minuten mit 0:2 zurück. Puskas und Djibo hatten leichtes Spiel bei ihren Treffern. Aber die Deutschen machten sich Mut. Noch ein Debakel wollten sie ihren Anhängern unter den 62.471 Zuschauern nicht zumuten. Der kleine Bruder munterte den Großen auf: Fritz, nur weiter. Und es ging weiter. Und wie. Morlock rutschte in einen verzogenen Rahnschuss und verkürzte auf 1:2 in der 10. Minute. Und nach einer Ecke von Fritz Walter stellte Rahn 8 Minuten später den Gleichstand her. Die Masse war elektrisiert, das WM-Finale wurde spannender als gedacht. In der Halbzeit brodelte es in der deutschen Kabine. Liebrich schimpfte mit den Stürmern, Posipal mit Rahn, Turek mit Kohlmeier und Herberger brachte sie zum Schweigen. Jetzt ist aber Schluss und Ruhe. Wir können hier Weltmeister werden. Und ihr kriegt euch in die Haare. Jetzt rede ich. Kämpft. Einer für alle, alle für einen. Das war und ist unser Motto. Auch bei den Ungarn hatte der Spielverlauf Spuren hinterlassen. Trainer Sebes gab knappe Anweisungen und Loran pfiff vor lauter Verlegenheit eine Filmmelodie. Der dritte Mann vor sich hin, ehe ihn Boschek Barsch zum Schweigen brachte. Hör auf damit. Als es wieder rausging, prophezeite DFB-Arzt Logen Fritz Walter: Machen Sie sich keinen Kummer, Fritz, wir gewinnen das Spiel 3:2. Er sollte recht bekommen, weil Toni Turek zum Fußballgott avancierte und Helmut Rahn in der 84. Minute aus dem Hintergrund schoss. Mit dem Abpfiff von Schiedsrichter Ling war das Wunder Wirklichkeit und Deutschland erstmals Weltmeister. Es war viel mehr als nur ein sportlicher Erfolg für die Menschen im Nachkriegsdeutschland. Der Triumph von Bern darf als erstes freudiges Gemeinschaftserlebnis für die Deutschen nach dem Krieg gelten. Übrigens auch in der DDR. Das Schlagwort jener Tage hieß: Wir sind wieder wer. Innenminister Gerhard Schröder sagte den Spielern: Ihr Sieg in Bern hat uns ein echtes und reines Gemeinschaftsgefühl geschenkt. Es hätte in der gegenwärtigen Zeit kaum aus einem schöneren Anlass geschehen können. Entsprechend war der Empfang. Überall, wo der Sonderzug am Montag, dem 5. Juli, durchkam, waren die Bahnsteige voller Menschen. Am 6. Juli strömten rund 1 Million Münchner zusammen, als die Spieler in 11 offenen Mercedes-Wagen zum Löwenbräukeller gebracht wurden. Bundespräsident Theodor Heuss verlieh den Weltmeistern, die vom DFB 1000 D-Mark Prämie und 200 D-Mark pro Einsatz erhielten, am 18. Juli in Berlin den silbernen Lorbeer. Und noch 1977 sagte der bayerische Ministerpräsident Franz Josef Strauß über den Finalsieg: Millionen Deutschen hat er das Gefühl gegeben, im Kreis der Nationen wieder anerkannt zu sein. Auch das war ein Wunder. Fakt ist, keine Fußball-WM hatte in Deutschland größeren Nachhall als in allen Bevölkerungsschichten. Auch in kultureller Hinsicht. Noch heute wird bei Regen vom Fritz-Walter-Wetter gesprochen und auf zahlreichen deutschen Sportplätzen wird nach Toren Herbert Zimmermanns Jubel nach dem 3:2 eingespielt. Seine Schilderung des Finales ist längst Kulturgut. Das Wunder von Bern wurde 2003 sogar verfilmt. Und die Ungarn blieben noch 2 Jahre ungeschlagen und verloren zwischen 1950 und 1956 von 50 Spielen tatsächlich nur eines. Nämlich am 4. Juli 1954 das Finale in Bern. Und das Kulturgut, diese legendäre Reportage Herbert Zimmermanns, die möchte ich nun abspielen. 1974 erschien eine Sonderpressung der Ariola Eurodisc GmbH für Interfunk Fachgeschäfte. Und die LP habe ich jetzt mal aufgelegt. Zunächst hören wir aber die Altinternationalen mit der Weltmeister-Elf 1954. Die singen Schwarz und Weiß. Anschließend also der Zusammenschnitt Herbert Zimmermanns Reportage zur ersten Halbzeit des 54er Finales. Auf der B-Seite kommt dann sein Kommentar zu den zweiten 45 Minuten, in welchen das Wunder tatsächlich Realität wurde. Und dann melde ich mich wieder. Also, Bühne frei für Herbert Zimmermann und die Altinternationalen.
Es steht 2:2 unentschieden. Eine großartige erste Halbzeit hat eine ausgeglichene deutsche Mannschaft gesehen. Hoffen wir, dass die Kondition und die Kampfkraft unserer Jungs stark genug ist, um den wundervoll technisch brillierenden Ungarn auch in der zweiten Halbzeit Paroli zu bieten. Der rechte Läufer der Ungarn am Ball. Er hat den Ball verloren diesmal gegen Schäfer. Schäfer nach innen geflankt. Kopfball abgewehrt. Aus dem Hintergrund müsste Rahn schießen. Rahn schießt. Tor! 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 Tor für Deutschland! Linksschuss von Rahn.
Dankeschön, Herbert Zimmermann. Das war das Herrengedeck am Sonntagabend zum Thema Das Wunder von Bern. Ja, und dieses Wunder feiert nächste Woche am 4. Juli seinen 60. Geburtstag. Durch die Sendung führte Andreas Kulig mehr Herrengedeck im Netz auf freefm.de/programm/Herrengedeck bei Facebook und unter herrengedeck.blogspot.de. Live ist das Herrengedeck wieder in 14 Tagen für euch da und das gleich doppelt am Sonntag, dem 13.07.2014. Das ist der Tag des WM-Finales. Gibt es von 16 bis 17 Uhr eine Sendung im Rahmen des Donaufestes 2014. Das Thema dann passend zum Donauraum, Migration im österreichischen Fußball vom Ende des 19. Jahrhunderts bis heute. Aus Wien werden dann David Winterfeld, Historiker im Archiv der israelitischen Kultusgemeinde Wien und ständiger Mitarbeiter des Fußballmagazins Ballesterer FM und Dr. Georg Spitaler vom Institut für Politikwissenschaft der Uni Wien und ebenfalls ständiger Mitarbeiter von Ballesterer FM zugeschaltet sein. Weitere Infos zu dieser Sendung und überhaupt alles zum Donaufest findet ihr online oder das Herrengedeck im Programmheft auf Seite 49. Ja, am Abend des 13.07. da werde ich dann wieder zur gewohnten Sendezeit von 19 bis 20 Uhr auch für euch da sein. Dann mit einer musikalischen Rundreise durch die WM-Songs verschiedener Teilnehmerländer seit 1970. Ihr könnt euch in zwei Wochen also einen großen Fußballtag gestalten. Um 16 Uhr die Fußballkultur zum Donaufest, um 19 Uhr jene zur WM-Musik und um 21 Uhr dann das Finale der WM 2014. Ich werde das genauso machen, keine Frage. Und ich freue mich sehr, wenn ihr auch dann wieder dabei seid. Jetzt hören wir nochmal die Altinternationalen von 1954 und sie singen Wir wollen alle Freunde sein. Das ist doch ein schöner Ausklang. Also, Freunde, macht's gut. Ade.
Herrengedeck.
Das Größte, was es gibt in Deutschland mit Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Andreas Kulig.
Mit Andreas Kulig.
Herrengedeck auf Radio Free FM.